Und damit zurück zur mittlerweile 6. Ausgabe von Trash Talk Patriots. Ich hatte in der letzten Folge mit Frank die Offense beleuchtet. Jetzt gehen wir rüber zur Defense. Beziehungsweise wir haben noch einen Special Teamer, den wir noch ansprechen müssen, der seinen Vertrag verlängert hat bei uns. Und zwar Kicker Nick Folk ist für 2 Jahre noch an unserer Seite. 5 Millionen, wovon 2,2 Millionen garantiert sind. Ja, lieber Frank, ich muss sagen, als ich damals von dem Transfer Nick Folk gehört habe, war ich absolut nicht begeistert. Mittlerweile hat er mehrere Rekorde auch schon eingestellt und ist zu einem richtig soliden Kicker herangewachsen bei uns. Und insofern kann ich die 2-Jahres-Verlängerung von ihm eigentlich nur begrüßen.
Ja, das sehe ich ähnlich. Totgesagte leben länger. Ich war auch kein großer Freund von Nick Folk, als er bei uns ankam, weil er als absolute Notlösung mehr oder weniger uns geholfen hat in der Überbrückung und sich aber in den letzten 2 Jahren super solide entwickelt hat, was in seinem Alter mit immerhin aktuell 37 Jahren nicht selbstverständlich ist. Und von daher ist Big Kick Nick eine positive Überraschung für mich und ich freue mich, dass er nochmal für 2 Jahre die Chance bekommt. Sehe aber auch gleichzeitig, also er hat das Rohrwasser genutzt, was ihm gegeben wurde. Hieß doch, glaube ich, so, oder?
Genau.
Gedrafteter Kicker. Und was ich jetzt mich persönlich frage, aber auch keine Ahnung habe, wie es sich entwickelt, Quinn Nordin scheint die Lösung auch nicht zu sein für die Zukunft. Entweder ist er noch verletzt, soll für den Übergang jetzt rangeführt werden, oder wir haben uns tatsächlich für Nick Folk entschieden, zumindest das nächste Jahr komplett auf ihn zu bauen, um dann gegebenenfalls den Nachfolger ja, aufzubauen, zu finden, heranzuzüchten oder ähnliches. Das sieht nicht gut aus für Quinn Nordin. Ist mein Fazit.
Ja, Big Kick Nick oder Big Dick Nick?
Manchmal braucht man auch. Also das Zweite kann ich nicht beurteilen. Da gibt es weder Bilder noch Informationen.
Aber seine Leistungen sprechen dafür.
Ja, auf jeden Fall hat er teilweise dicke Eier. Von daher bleiben wir bei Big Kick Nick.
Schönes Wortspiel auf jeden Fall. Ja, du hast es gesagt.
Die von mir ist von Fitzy.
Du hast es aber auch richtig gesagt. 2,2 Millionen sind ja garantiert, wenn man ihn nächstes Jahr cutten sollte, weil man jetzt in Quinn Nordin oder in jemand anderes sein Vertrauen schenken würde, dann macht das absolut Sinn und er bringt die Leistung und von daher kann ich ihn nur begrüßen. Kommen wir zu einem etwas größeren Fisch, nämlich JC Jackson. Er ist zu den Los Angeles Chargers gewechselt. Da ging es jetzt ganz schön ab in der AFC West. Er jetzt mit Derwin James, Khalil Mack und er in der Defense von den Chargers. Er bekommt dort 82,5 Millionen. Wahrscheinlich den Vertrag, den er sich auch vorgestellt hat. Kriegt nämlich auch 40 Millionen garantiert. Macht in der Summe pro Jahr ungefähr 16,5 Millionen. Es stand ja zur Debatte, dass wir ihn mit einem Franchise-Tag belegen. Der Franchise-Tag für die Cornerbacks war oder liegt bei 17,3 Millionen. Sind jetzt $800.000 mehr. Also man hätte ihn durchaus vielleicht so jetzt vergleichbar einfach mal so rein fiktiv in die Sache hineingedacht, auch noch ein Jahr länger halten können. Aber man hat einfach wahrscheinlich nicht das Geld. Das sind knapp 20 Millionen. Wenn ich mir vorstelle, wen wir dadurch jetzt nicht mehr, also mit wem wir nicht hätten verlängern können, auch noch in den nächsten Tagen, dann ja, traue ich ihm so ein Stück weit zurück. Aber ich hatte das in den letzten Folgen schon gesagt, JC Jackson ist für mich einer, der in der Man-Coverage auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. Für mich aber die letzten 5 oder 10% einfach nochmal gegen große Teams absolut gefehlt hat. Da hat er für mich so ein Stück weit Federn gelassen und insofern weine ich ihm nicht nach. Ich gönne ihm den großen Vertrag. Er hat, gibt ja auch verschiedene Ratings, dass er in der Man-Coverage ja mit die besten Statistiken hat. Aber ich bin der Überzeugung, dass wir nicht mal in der Free Agency, aber spätestens im Draft in der ersten oder zweiten Runde, da lege ich mich jetzt auch fest, dass wir da auf jeden Fall einen Cornerback holen. Und ja, wie siehst du JC Jackson?
Ja, also ähnlich, ne? Ich bin großer Fan von Mr. INT, weil es einfach spektakulär war, wenn er die Bälle weggefischt hat als Ballhawk auf dem Platz stand. Das war, wie gesagt, spektakulär. Persönlich, auf die Patriots bezogen, glaube ich, hat man das meiste aus ihm herausgeholt. Also ich sag mal, Preis-Leistung haben gestimmt. Wenn ich mich recht erinnere, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Er war Restricted Free Agent, wurde mit dem Tender letztes Jahr belegt, hat nochmal dafür, sag ich mal, mittelkleines Geld gespielt. Man hätte jetzt den Schweinepriester-Move machen können, um ihn nochmal Franchise-taggen für ein Jahr. Aber er hat durch seine Art und Weise, wie er gespielt hat, wie er sich ins Rampenlicht gespielt hat, auch den großen Vertrag verdient. Dass wir ihn ihm nicht geben können, ist auch klar. Wir sollen am Ende nicht so weit auseinander gewesen sein. Evan Lazar hat das berichtet, dass man ihm wohl an die 17 Millionen pro Jahr geboten hat. Aber der Unterschied kam in der garantierten Kohle und in den Jahren, die der Vertrag abgeschlossen wurden. Von daher, nur das Allerbeste. Ich wünsche ihm alles Glück auf dem Feld, dass er gesund bleibt und diesen Vertrag ausspielen kann. Für uns wäre es eher gewesen, dass wir, ich sag mal, mit kleinem Geld oder kleinerem Geld anfangen und ihm vielleicht dann ein bisschen mehr bezahlen, weil wir halt in diesem Jahr vom Capspace einfach nicht den Raum hatten, um ihm die 20 Millionen, die Ramsey-Money, die er gefordert hat, und das bei den Patriots noch keinem gut bekommen, wenn er X-Money gewünscht hat sich. Und von daher war es einfach okay, und konsequent ihn nicht zu taggen, um ihm dort keine Steine in den Weg zu legen, dass er auf der auf dem freien Markt gucken kann, was es für ihn gibt. Und da musste er, glaube ich, auch feststellen, dass Ramsey Money nicht so richtig drin ist, selbst wenn mit Signing-Bonus oder sonst was da schön gerechnet werden kann, dass er in den ersten zwei Jahren an diese 20 rankommt, auf jeden Fall sein Cap-Hit so groß ist. Aber über den Vertrag 5 Jahre für 40 garantiert und bis zu 80, das sieht nicht danach aus, dass er auch dieses Geld komplett bekommen wird. Aber ich wünsche es ihm und kann aber damit leben, dass wir ihn nicht weiter unter Vertrag haben. Die Schwächen, die er hat in der Coverage, um den WR1 vom Gegner rauszunehmen, hast du schon erwähnt. Ja, er ist ein Highlight-Spieler, aber für mich kein Sicherheitsfaktor, also dass er kein Shutdown-Corner, ganz wo du sagen kannst, den Top-Asset vom Gegner vertrauen wir dir an, sondern er hat bei uns ja auch häufig den WR2 rausgenommen, kommt natürlich immer darauf an, ob wir Man oder Zone spielen, aber in Man-Situationen hat er häufiger auch so gesehen alleine den WR2 genommen, um unserem Cornerback 2 die 1 anzuvertrauen mit Safety-Hilfe, dass man den halt doppelt und so rausnehmen kann. Und das ist halt ein Konzept, um auch ohne Superstar, sage ich mal, möglichst wenig Würfe in die Richtung des Top-Targets zu ermöglichen. Wenn die wissen, dass der die ganze Zeit gedoppelt wird, dann nehmen sie ihn raus, dann nehmen sie ihre zweite Option. Und wenn da dann ein JC Jackson auftaucht als alleiniger Bewacher, haben wir gesehen, dass er auch häufig die Fähigkeit hat, den Wurf zu antizipieren und dementsprechend abzufangen. Aber viele davon waren auch sehr offensichtliche Interceptions. Die hätten auch, ja, ich sag mal, auf jeden Fall die bessere Hälfte der Spieler auf der Position in der Liga auch gemacht.
Ja, absolut. Und es kam mir tatsächlich so vor, dass, das meine ich jetzt auch nicht respektlos oder so, aber gegen vermeintlich schwächere Teams, so wie die Jets, gegen Rookie-Quarterbacks wie Zach Wilson, dass man da 2, 3 Interceptions in einem Spiel gefühlt fängt. Jedoch gegen diese Top-Teams halt einfach, gegen diese Top-Wide-Receiver-1, er immer einen Nackenschein erhalten hat. Und von daher, er ist wahrscheinlich zu schlecht für eine klare Nummer 1 Cornerback. Also immer den Wide Receiver 1. Und ich denke da halt eben auch an DeAndre Hopkins etc., dieses Kaliber. Da fehlt ihm noch so diese 5-10%. Aber zweifelsohne, er ist ein klasse Cornerback, den man sehr gerne in seinem Team haben möchte, um einfach im Defense auch mithilfe von den Safeties einfach vieles schon rausnehmen kann und auch oftmals sehr, sehr gut aussieht gegen die ein oder andere Offense. Kommen wir mal zu einem weiteren Trade, der, ich glaube, vorgestern durchgeführt worden ist, nämlich Defensive End Chase Winovich wurde im Tausch für Linebacker Mac Wilson zu den Browns getradet. Chase Winovich, kurz zu ihm vielleicht. Er wurde ja 2019 an Stelle 77 in der dritten Runde gedraftet. Ich muss sagen, seine blonde Matte hat mich im ersten Jahr richtig begeistert. Er hat alle 16 Spiele gemacht damals. 5,5 Sacks, 4 Tackles for Loss, 10 QB-Hits. Insgesamt auch 26 Tackles. Also er ist eingeschlagen wie eine Bombe als Rookie, muss man ganz ehrlich sagen. Aber seit 2019... jetzt bis 21 sukzessive eine Leistungsminderung. Er war letztes Jahr auch ein Stück weit verletzt. Aber ich muss sagen, er konnte zum Ende hin jetzt seines Rookie-Vertrages nicht mehr das abliefern, wo ich wirklich überzeugt bin von ihm. Und man hat natürlich auch mit Josh Uche, mit Ronnie Perkins, mit Matt Judon auch eine tiefe Outside-Line oder zumindest eine Defensive-End-Gruppe, wo man Druck aus dem Quarterback, sage ich mal, generieren kann. Und für mich macht der Trade absolut Sinn. Mac Wilson, er selber im gleichen Jahr gedraftet, anstelle 155, und etwas später in der fünften Runde, auch eine gute Rookie-Saison gehabt, ist ein absolutes Tackle-Monster, in der Rookie-Saison alleine 82 Tackles, spielt auch im Durchschnitt 51% aller Snaps in der Defense, und ich muss einfach sagen, er ist jetzt nicht super Elite, mehr auch gegen die Laufverteidigung, wo wir auch immer mal wieder Probleme hatten. Insofern sehe ich es schlussendlich so, dass beide Spieler bei neuen Teams eine neue Chance erhalten, nochmal ihr Talent, sag ich mal, zeigen können. Und ich freue mich richtig auf Mac Wilson, auch wenn er jetzt nicht der bekannte Spieler ist, den man jetzt überall in den Meldungen liest. Aber ich freue mich drauf.
Ja, also finde ich auch einen interessanten Trade. Vor allem, weil es ist, wie du angesprochen hast, Vinno konnte den Step bei uns aus meiner Sicht nicht machen. Sein Work Ethic wurde auf jeden Fall von der Journalie mehrmals bemängelt, dass es dort immer wieder Probleme gegeben haben soll. Ob dem so wirklich ist, weiß keiner. Aber die Beobachtungen sollen gesagt haben, dass Bill nicht immer mit ihm zufrieden war, wie er sich gibt und wie er sich reinhängt. Von daher stagnierte.
Ich habe auch gelesen, dass er mal kurzfristig auch suspendiert worden ist. Also aufgrund seiner anderen Einstellung zur Defense. Vielleicht hat er auch den einen oder anderen Call nicht so umgesetzt und so eine Art One-Man-Show gemacht. Ich muss auch nochmal nachlesen. Aber ich habe auch mal gehört, dass er ja nicht berücksichtigt worden ist.
Genau. Also generell muss man sagen, er durchwachsen bisher seine Karriere. Es stagniert. Und von daher können wir einen Inside-Linebacker auf jeden Fall besser gebrauchen als den Outside-Linebacker, der Vinovic war. Und so bekommen beide Spieler nochmal die Chance auf einen Neustart und können gegebenenfalls, ich sag mal, ihre Karriere retten bzw. vorantreiben. Das hört sich nicht so böse an.
Ja, sehe ich ganz genauso. Kommen wir mal zum letzten Trade, beziehungsweise ist ja eher ein Signing. Cornerback ist jetzt noch zu unserem Team gestoßen, nämlich Terrence Mitchell. Mir persönlich sagt er nicht ganz so viel. Er ist aber allerdings schon seit 2015 in der NFL, zuletzt für die Texans, im Einsatz gewesen. Hat auch mal bei Kansas gespielt und bei Cleveland. Insbesondere bei Cleveland hatte er sein bestes Jahr bis jetzt. Wir brauchen einfach Personal auf der Cornerback-Position, jetzt gerade auch nach dem Abgang von J.C. Jackson. Ich bin auch noch nicht so überzeugt, was oder wie Jonathan Jones einsteigt in die neue Saison. Wir haben noch Jalen Mills. Ja, jetzt Terrence Mitchell. Er ist gestartet bei Cleveland und Houston. Jetzt nicht absolutes Elite-Level, aber für mein Dafürhalten auf jeden Fall jemand, weil du ja sowieso 5 bis 6 Cornerbacks brauchst im Team, jemand, der diese Gruppe auf jeden Fall ergänzen kann.
Ganz genau. Also sehe ich auch so. Mir ist er jetzt auch noch nicht so großartig aufgefallen, weder positiv noch negativ. Aber da das alte Credo, egal wie oft man es raushaut, das stimmt jedes Mal in Bill We Trust. Er wird sich da keinen an Land holen, von dem er nicht glaubt, dass er da irgendwie einen Impact im Cornerback-Room machen kann. Und da brauchen wir auch einfach noch Buddies, die dort sind. Nicht unbedingt auf als Cornerback 1. Ich weiß nicht, in Aussicht auf den Draft oder sonst was. Aus meiner Sicht unser Top-Need. Und da muss man gucken, wie es fällt. Die Cornerback-Klasse ist sehr tief. Und ob man dort direkt einen Cornerback 1 sich draften kann, das wäre perfekt, um mit unserem Cornerback-Room, so wie wir ihn jetzt aktuell haben, zu ergänzen. Denn das sind sehr viele Cornerback 2, die dabei sind.
Ja, absolut.
Jojoan Williams können wir noch nehmen. Jonathan Jones muss eigentlich den Step machen, weil wir zahlen ihm auch eine ganze Menge Geld. Ich werde nebenbei mal hier Over the Cap aufrufen, weil der mir ist neulich bei der Suche aufgefallen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 an siebter Stelle. Unser siebtbestbezahlter Spieler aktuell. Jetzt muss man gucken. Ich glaube, ich bin unfair, weil D-Mac kriegt mehr, also 8. Machen wir es einfach. Er ist in den Top 10. Und wer Top 10 Money bekommt, muss auch Top 10 Leistung bringen. Von daher sehe ich in ihm am ehesten das Potenzial, auch wenn er, ja, ich glaube, viel Slot verteidigt hat. Aber muss man gucken. Also ich würde sagen, unser Cornerback-Room ist im Moment noch mit die größte Wundertüte. Und da muss man einfach gucken. Da brauchen wir, glaube ich, den Draft. Da brauchen wir vielleicht auch noch das ein oder andere Signing. Da muss man gucken, ich sag mal, die Leftovers wegpicken. Ne? Also wer jetzt in der Wave 1 nicht gesigned wurde, der und in der Wave 2 vielleicht auch übrig bleibt, der ist auch bereit, einen Einjahres-Prove-It-Deal zu bezahlen. Sind wir auch immer große Freunde von.
Ja, stimmt.
Dass man sagt, pass auf, ich kann dir das Geld, was du haben willst, nicht geben. Wir haben kein Cap-Space, sonst wie. Aber für 5 Millionen reicht's noch. Mach für ein Jahr. Versuch deinen Wert zu steigern und in der nächsten Free Agency bist du der Typ und wir kriegen noch den Compensatory Pick und dann ist es wieder Win-Win.
Ja,
auf sowas hoffe ich noch irgendwie. Also eine dieser Dinge, also Trade, One-Year-Deal, Free Agency Signing oder Draft wird passieren, damit wir unseren Cornerback-Room noch ein wenig aufpolstern.
Ja, also Jonathan Jones war für mich ja schon mal die klare Nummer zwei. Es ist natürlich jetzt super ruhig geworden, weil er die ganze gesamte letzte Saison
verletzt war.
Aber ich würde mir wünschen, dass wir im Draft nochmal Cornerback irgendwie in Runde 1 oder 2 nochmal nachlegen. Wobei das wirklich, wie du sagst, eine absolute Wundertüte ist. Ein Rookie muss sich vielleicht auch, braucht eine gewisse Eingewöhnungszeit und so weiter. Ja. Muss man auch einen Rookie gewährleisten oder zur Verfügung stellen. Von daher bin ich auch ein Stück weit der Meinung, brauchen wir Leute, die jetzt helfen. Und wir haben Jonathan Jones, der aus einer langen Verletzung kommt. Wir haben JC Jackson abgegeben. Wir haben zwar jetzt nachgelegt mit Mitchell, aber und haben auch noch Jalen Mills, na klar. Das sind natürlich jetzt nicht die Optimallösungen. Muss man einfach schauen, was der Markt bringt, wie du sagst. Aber das fehlende oder das noch fehlende Potenzial auf der Cornerback-Position kann auch die Stärke auf der Safety-Position sein, die ja auch zum Defensive Back gehören. Und da konnten wir eine Vertragsverlängerung eintüten, wo ich mit gemischten Gefühlen rangehe, und zwar mit Devin McCourty. Ich selber bin von ihm in den letzten Jahren natürlich absolut überzeugt gewesen. Ähnlich wie Slay und alle anderen Veterans, James White und so weiter, gehört er einfach zu diesem Super Bowl-Team. Also wenn ich jetzt ein Bild malen müsste, wo ich alle Spieler der Patriots mit einem Super Bowl verbinde, wäre er auf jeden Fall auch dabei. Absolut geiler Safety. Ich bin skeptisch, ob er noch in dem Alter ist, um 100% abzurufen. Seine Erfahrung ist natürlich absolut gewinnbringend für unsere Franchise. Es wird sich zeigen, ob er jetzt wirklich auf dem Berg, so wie man es schon sagt, auf dem Zenit jetzt runterreitet oder ob er noch dieses Level halten kann, was ihm 9 Millionen Euro oder was der Franchise 9 Millionen Euro wert ist. Da bin ich ein bisschen skeptisch, ob der Vertrag nicht ein bisschen zu hoch war. Da hätte ich mir persönlich gewünscht, dass man sich so bei 6, 7 Millionen ansiedelt. Aber nun ist es so, er wird wahrscheinlich ja auch seine Leistung abliefern.
Das Alter ist mit Sicherheit ein Faktor. Und da haben wir ja immer Angst vor dieser besagten Cliff. Da habe ich aber vor ein paar Tagen interessantes Interview bei NBC Sports Boston gehört mit Phil Perry, der mit D-Mac gesprochen hat und meinte, Phil, ich weiß gar nicht, was die Leute wollen. Guckt euch meine Zahlen an. Seit 2018, und das wäre so gesehen, also wo er 30 war, ist es auch so, ja, ungefähr, ist auch egal, meine Schnelligkeit, meine Reaktionsfähigkeit, alles, es ist nichts davon schlechter geworden, eher besser, beziehungsweise auf einem hohen Level hält es sich. Es gibt also keinen Grund aus meiner Sicht daran zu zweifeln, dass die Cliff jetzt kommt, sondern dass er diese routinierte Leistung bringen kann. Ich glaube, es gab zwei Plays im letzten Jahr, wo er richtig schlecht aussah. Einmal war er der zweite, der den Tackle verpasst hat, ich glaube gegen die Texans. Und dann gab es noch irgend so eine Katastrophensituation, wo man sagt, um Gottes Willen, jetzt haben wir aber alle versagt. Wenn das alles ist, was wir von D-Mac, ich sag mal, Negatives zu erwarten haben, dann ist er nicht nur 9, sondern sogar 19 Millionen wert. Ist natürlich übertrieben. Dann kann er dieses Geld auf jeden Fall wert sein. Ich persönlich dachte, 9 Millionen, ganz schön viel. Aber nach diesem Interview, was ich gehört habe, denke ich, nee, aber auch wohl verdient. Also er ist auch dieser Franchise-Player oder einer der Top-Franchise-Player. Wird 35, geht ins 13. oder 15. Jahr, ich weiß es nicht mehr ganz genau. 12 hat er ins 13. Jahr. Und es gibt keinen Grund daran zu zweifeln und macht aus einem guten Safety-Room einen sehr guten Safety Room. Und von daher kann man da auch darauf vertrauen, dass ja, die Schwäche auf Cornerback, die aktuelle Schwäche auf Cornerback, ein bisschen ausgeglichen werden kann.
Das wollte ich grad sagen,
ja. Und da bin ich jetzt ja auf jeden Fall nicht bange. Also mit Adrian Phillips, Devin McCourty und Kyle Duggar, um einen möglichen 3-Safety-Starter zu nehmen, womit man ja auch so gesehen dann weniger Corner hat, kann ich sehr gut leben. Wir bräuchten in der Tiefe noch ein bisschen mehr als Justin Bethel, der sich ja eher im Special Teams ausschließlich umschaut. Cody Davis haben wir noch. Und unseren Rookie vom letzten Jahr, Joshua Bledsoe, ob der es überhaupt in den Kader schaffen wird, muss ich zeigen. Aber
ja.
irgendein Kapital muss er ja gehabt haben, als der, ich glaube, 6-Runden-Pick letztes Jahr in ihn investiert wurde. Wir haben Potenzial, auch hier ist der Draft noch nicht durch. Und da haben wir ja auch ein paar Picks. Das heißt, die starke erste Reihe von Safeties können wir auch dort noch mit Frischfleisch, mit Jungfutter unterfüttern. Und dann fällt unsere aktuelle, ich sag mal vorsichtig, Mittelmäßigkeit auf Cornerback vielleicht auch nicht mehr so auf, wenn starke Safeties das Ganze ein Stück weit mit ausgleichen können und, wie gesagt, in einem Double mit übernehmen können.
Ja, das ist, glaube ich, auch das genau das Ansinnen, was Bill Belichick vielleicht in dieser Vertragsverlängerung auch sieht, dass er, wenn auch der eine oder andere Rookie jetzt dazukommt, sei es auf Safety oder sei es auf Cornerback, dass du da auch einfach einen Veteran brauchst, ja, der zweifelsohne gute Leistung bringt oder gebracht hat und der auch so ein Stück weit als Leader da hinten das Feld aufräumen kann. Und da ist Devin McCourty natürlich zweifelsohne einer der Besten. Lieber Frank, schauen wir uns mal die Free Agents an. Wir haben ja jetzt noch ein paar auf dem Board, die noch nicht ihren Vertrag verlängert haben. Ich benenne jetzt einfach nur mal die größten. Dante Hightower ist noch fraglich, ob er verlängern wird oder nicht. Auch schon 32. Auch jemand, der dann etwas vorgelagert auf der Linebacker-Position die Kommandos gibt. Und wir haben noch zwei andere Linebacker, und zwar Jamie Collins und Javon Bentley. Da bin ich echt gespannt, was in den nächsten Tagen da noch kommt. Ich denke mal, mit mindestens einem müssen wir verlängern, um nicht ganz die Hosen runterzulassen dann bei den nächsten Spielen oder zum Saisonstart. Ich denke auch, dass wir früh im Draft was machen. Wird sich die nächsten Tage noch zeigen. Wie denkst du, wie wir uns da entwickeln?
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Wobei ich jetzt Jamie Collins, den ich persönlich sehr mag, weil er einfach ein Athletic Freak ist, aber auch ersetzbar ist. Also er schafft es einfach nicht oder nicht mehr, seine Leistung über eine Saison abzurufen. Auch in Zeiten der Boogeyman sah er in den ersten 10 Wochen mega spektakulär aus und tauchte dann ab. Von daher, ich sag mal, Veteran Minimum, irgendein kleines Geld, kann er gerne wieder zu uns kommen. Ansonsten der am ehesten ersetzbare. Dante Hightower natürlich als Franchise-Player, für mich eine hohe Prio, in großen Teilen unser Green Dot auf dem Feld, was aber auch D-Mac übernommen hat als Caller der Defense. Die Erfahrung kann man sehr gut gebrauchen und sollte man behalten. Allerdings haben wir auch diese Young Bloods hinten dran, wie gesagt, Ronnie Perkins als unser Draftpick aus dem letzten Jahr.
Cameron McGrown.
Die müssen auch irgendwann, genau, solche Namen, also Harvey Lange sehe ich hier noch, Anthony Jennings gibt es, Bentley, also Preis-Leistung. Dante Hightower war noch nie dafür bekannt, dass er irgendwie die große Kohle vom Tisch nehmen will. Vor seiner letzten Verlängerung war es auch so, dass er den Free-Agent-Markt sondiert hat und geguckt hat, was das bestmögliche Ergebnis für ihn wäre und meiner Erinnerung nach für weniger bei uns unterschrieben hat, weil er das einfach gewertschätzt hat. Und diesen Hometown-Discount würde er, glaube ich, wieder gewähren. Die Frage ist, was der Markt noch für ihn bereithält. Also ich sag mal, die Texans sind ja die gewesen, die auch Vince Wilfork damals noch einen größeren Vertrag angeboten haben, wo man gesagt hat, okay, für die Kohle, komm Junge, hol's dir.
Ja, genau.
Dann geh da hin und verdien das Geld. Und wenn irgendeiner überzahlt und sagt, ich gebe dir nochmal, keine Ahnung, 14 Millionen im Jahr auf 2 Jahre, dann wird gesagt, dann musst du für dich entscheiden, ob du dir die Kohle holst oder ob du bei uns für, keine Ahnung, soliden 9 oder 10, so wie D-Mac in dem Bereich, viel, ich sag mal, Incentive-driven unterschreibst. Das heißt, wenn die Leistung kommt, dann kannst du auch dieses gute Geld verdienen und ansonsten würdest du eher mit einem kleinen Taler nach Hause gehen. Solche Verträge wird es da geben.
Ja, ist immer so ein bisschen der Zwiespalt, ne? Ich meine, Jamie Collins ist jetzt auch schon 32. Bei der einen Seite sagt man vielleicht immer, ja gut, ich habe jetzt nochmal die letzte Chance, nochmal einen dicken Vertrag abzusahen. Andererseits kann man auch sagen, du, ich bin 32, ich habe hier meine Ruhe, ich verdiene hier mein solides Gehalt, der Trainer baut auf mich, ich habe hier meinen Platz und ich habe ein Standing in diesem Team. Es wird spannend zu sein, welche Linebacker da jetzt noch verlängert werden oder nicht.
Ganz genau. Also auch absolute Wundertüte. Also unsere zwei größten Wundertüten aus meiner Sicht ist Linebacker und Cornerback. Ja. Und da muss man halt auch gucken, was im Draft drin ist. Also da ist ja immer dieses Best Available Player. Wenn wir an 17, 18, 21, 21 irgendwo da glaube ich. Ich glaube 21. Ja, 21. Picken und vorher ein absoluter Linebacker-Run war und wir die 15 beste Option nur noch kriegen, aber nur 2 Cornerbacks runtergegangen sind, da muss man natürlich Cornerback nehmen. Wenn aber der Run auf Cornerback losgeht und da die Top 5, 6 weggegrast sind, aber bisher noch alle Linebacker da ist, dann geht man natürlich auf Linebacker. Von daher kann man nicht sagen, in Runde 1 muss es ein Cornerback werden und in Runde 2 der Linebacker oder umgedreht. Aber das sind unsere beiden Top-Needs für den Draft.
Genau, und jetzt mit dem Abgang von J.C. Jackson halt oder auch von Dont'a Hightower, wenn dieser Abgang droht, brauchst du da auf jeden Fall jemanden, der richtig da gleich eingreifen kann. Da brauchst du oder bedarf es keiner großen Aufbauleistung oder Vorbereitungszeit. Das ist schon sehr wichtig. Ich sehe es auch so ähnlich wie du, dass Linebacker und Cornerback unser First Need ist, auch wenn wir jetzt ein Stück weit auch schon über Draft sprechen, aber es gehört auch zur Free Agency dazu, welche Positionsgruppen noch vakant sind. Ich muss sagen, viele der Patriots-Community wünschen sich ja ein Wide Receiver 1. Das finde ich persönlich zum Beispiel steht bei mir erst an dritter oder vierter Stelle. Dieser Wunsch, wenn es überhaupt diesen Wunsch gibt, weil man darf nicht vergessen, unsere Offense ist ein absolut zusammengehaufter Würfel. Du hattest einen Rookie-Quarterback, du hattest mit Kendrick Bourne und Nelson Agholor 2 neue Wide Receiver, genauso wie Tight Ends mit Jonnu Smith und Hunter Henry. Also du hast es einen kompletten zusammengewürfelten Haufen. Dazu hat im Trainingscamp noch Cam Newton noch eine Vielzahl von Snaps gehabt. Das heißt, diese Offense konnte sich gar nicht so intensiv einspielen, so wie es vielleicht gewünscht wäre. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir so viel auf den Lauf gesetzt haben. Und insofern würde ich ganz gerne auf dieser Wide Receiver Position etwas Ruhe einkehren lassen und sehe das genauso wie du, dass dort Cornerback und Linebacker an erster Stelle stehen. Bill Belichick ist Defensive Mind. Er wird zunächst erstmal seine Defensive aufbauen und ich hoffe, dass es auch so kommen wird. Gut, mein Lieber, dann kommen wir zum Ende der Folge. Das war bereits jetzt die 5. beziehungsweise respektive die 6. Folge von Trash Talk Patriots, genau. Und zur Community kann ich nur sagen, wir haben das Ziel, dass wir gemeinsam weiter wachsen. Football is Family and we are all Patriots. Seid so nett und lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da. Das Feedback an sich ist uns natürlich besonders wichtig, um dauerhaft den Content einfach zu verbessern. Und ja, seid so nett, denkt dran, lasst uns ein Follow da. So verpasst ihr keine Informationen mehr zur Free Agency und auch über alles Weitere über die Patriots. Frank, vielen Dank, dass du hier Teil meines Podcasts warst. Dir als Gast gehören die letzten Sätze, mein Lieber.
Ja, vielen Dank dafür. Ich schließe hinter mir ab. Ja, mir war es ein inneres Blumenpflücken. Ich habe an solchen Formaten immer wieder Spaß, mich da reinzuwerfen. Von daher war das eine super Sache, um einfach mal über die Free Agency Wave 1 zu quatschen. Und ich sage vielen Dank und auch an jeden Zuhörer. Bleibt dran, Trash Talk Patriots. Content auf Deutsch, Podcast, eine coole Sache. Sollte man unterstützen und dranbleiben. Vielen Dank.